Edzett. Von Angelika Linge soll ich auch noch euch herzlich grüßen. Sie braucht immer noch Gebet. Und aber sie ist sehr dankbar. Sie ist sehr dankbar für euch und eure Gebete und hat sich sehr gefreut, dass ich sie auch angerufen habe. Also ich denke, man kann sie auch im Krankenhaus anrufen. Sonst Besuch ist ja nicht so möglich, aber das ist ja immer möglich. Dann wollte ich noch sagen, dass ich, für die, die es nicht wissen, ab Montag bis einschließlich Sonntag weg bin und Urlaub mache. Und in dringenden Fällen wendet euch vertrauensvoll an Jürgen und Thomas. Und Helmut ist auch noch am Dienstag und Freitag im Büro. Also ihr seid nicht unversorgt. So. Irgendwie habe ich den Eindruck, wir sind sowohl persönlich wie auch gemeinlich immer wieder angegriffen und angefochten. Also was in den letzten Wochen bei uns zu Hause immer wieder mal kaputt gegangen ist und einfach Dinge, die einen dann stressen. Ja, das Auto kaputt gegangen, hat gestresst. Kaffeemaschine kaputt gegangen, stresst, wenn man nicht mehr einfach so Kaffee rauslassen kann. Und dann ist noch der Computer immer schlimmer geworden. Und dann dachte ich jetzt, ich hätte ihn wieder auf der Reihe. Und gestern Abend, bevor ich eigentlich die Predigt dann so noch ganz fertig machen wollte, wurde langsam, und da habe ich gedacht, ich fahre runter und fahre wieder hoch und dann macht dieses blöde Ding auch wieder ein Update. Und jetzt ist das wieder davor, also schlimm wie vorher, bevor ich ihn wieder zurückgesetzt habe. Es ist einfach, manchmal denke ich, ja, solche Dinge passieren, um in uns das Beste oder auch das Schlechteste herauszubringen. Manchmal bringt es das Schlechteste raus, weil wir dann so unsere Emotionen so richtig ausleben. Und ich zumindest gelegentlich mal das Bedürfnis verspüre, einfach dieses Teil zu nehmen und einfach auf den Tisch zu hauen und dann ist finito mit diesem blöden Teil. Aber ich kann mich zurückhalten, weil ich weiß, da sind ja wertvolle Daten drauf und es ist Gemeindeeigentum und so kann ich nicht damit umgehen. Aber da sind wir schon fast mitten in der Predigt. Wir haben ja die Malachi-Predigt abgeschlossen und sind jetzt in der Predigt über praktische Antworten auf Lebens- und Glaubensfragen. Und heute ist das Thema, was heißt es, sein Kreuz auf sich zu nehmen? Und da stellt sich natürlich dann die Frage, was bedeutet es? Und ich habe drei Punkte. Welche Vorstellung haben wir, wenn wir diese Redewendung lesen, sein Kreuz auf sich nehmen, was verbinden wir damit? Welche Stellen in der Bibel sprechen davon und was bedeutet es praktisch, das Kreuz auf sich zu nehmen? Ich hoffe, es wird irgendwie praktisch, meine Tendenz ist immer, dass ich mehr die Grundlagen angucke und dann denke, ja, wenn ich die Grundlagen beleuchte, ihr seid ja mündig genug, dann aus den Grundlagen heraus dann für euch die praktischen Schlüsse zu machen. Ich versuche es heute ein bisschen mehr noch praktisch zu machen, aber wie weit mir das gelingt, weiß ich nicht. Kommen wir also zum ersten Themenpunkt. Welche Vorstellung haben wir, wenn wir diese Redewendung lesen? Bedeutet es, dass man ein Kreuz um den Hals trägt, so wie ich? Ein schönes Kreuz habe ich geschenkt gekriegt von meiner Frau. Und dann habe ich noch von ihrem Armbändle, weil das ein wenig zu groß war, habe ich noch ein Schwert geschenkt gekriegt, habe ich auch noch dran gehängt. Bedeutet es das, so ein Schmuckstück tragen? Bedeutet es, seine Ungemach tragen lernen, die Schmerzen, die Sandra hatte, oder die Arthrose und Rheuma, die manche andere Leute haben? Bedeutet es, das klaglos zu ertragen? Bedeutet es, das Kreuz tragen? Wenn man die Stellen anschaut, in denen diese Formulierung vorkommt, dann stellt man eines fest. Das Kreuz war sehr wohl bekannt. Also Jesus gebrauchte ein Bild, ein Gegenstand, was den Menschen damals sehr vertraut war. Auf schreckliche, grausame Weise sehr vertraut war. Denn tatsächlich war es so, dass in dieser Gegend, in Galiläa und Judäa, viele Menschen gekreuzigt wurden. Das war eine Art, gängige Art, Kriminelle, Verbrecher, Aufrührer und Gegner diesem schrecklichen Tod zu beantworten. In der Wikipedia heißt es, um 82 vor Christus ließ der damalige König Judäas, also von was und eben noch, wo Judäa noch einigermaßen unabhängig war, König Alexander Janäus, 800 seiner innerjüdischen Gegner auf einmal kreuzigen. Also standen 800 Kreuze. Die haben einen ordentlichen Wald abgeholzt, um das zu bewerkstelligen. Auch Könige aus der Dynastie der Herodianer, darunter der Herrscher Judäas um die Zeitenwende, Herodes Archelaus und der Herrscher Galiläas zur Zeit Jesu, Herodes Antipas, ließen ihre Gegner mitunter kreuzigen. Nachdem Galiläa mit Judäa direkt oder direkt der römischen Präfektur unterstellt worden war, oblag es Hinrichtungen von als Kapitalverbrechern verurteilten, jedoch dem römischen Statthalter. Also da konnte dann nicht mehr irgendjemand einfach nur ein Todesurteil fällen, sondern das musste dann von dem Statthalter gemacht werden. Kapitalverbrechen im Sinne von richtig Kapital, also von staatsgefährdend. Das hat die Leute ja nicht gehindert, Frauen zu steinigen. Also auch vom Tod zum Leben zu befördern oder den Stephanus zu steinigen als Irrlehrer und Ketzer. Die Art und Weise sollte Furcht einflößen bei denen, die das sahen. Es sollte diese Furcht einflößen, das passiert dir, wenn du es wagst, dasselbe oder Ähnliches zu tun, wie dieser Mensch getan hat. Deshalb wurde oben am Kreuz dann eben auch dieses Schild angebracht, auf dem die Straftat, um deretwillen der Mensch verurteilt worden war, stand. Und das so wie auch bei Jesus, dieses Inri, Jesus Nazareus Rex, was wir da auf vielen Kreuzen sehen. Das Zweite, was wir vom Kreuz wissen, von dieser Redewendung wissen, war, das Kreuz war ein Zeichen des Fluches. Bei den Juden wurde das Aufhängen nicht praktiziert, weil es eben als etwas war, galt, was man möglichst vermieden hat. Wo es geschah, war es Zeichen für den Ausschluss aus Gottes erwähltem Volk. Verflucht ist, wer am Holz hängt, heißt es in 5. Mose 21, 22. Und das wollte man schon nicht machen, jemanden quasi aus dem Volk Gottes ausschließen, selbst wenn er irgendein Verbrechen begangen hatte. Und das ist der Hintergrund dieser Redewendung. Jesus fordert seine Jünger auf, bereit zu sein, mit ihm das Kreuz zu tragen. Was bedeutet es nach dem, was wir jetzt festgestellt haben? Es war ein Hinrichtungsinstrument für Verbrecher. Es war ein Mal der Schande und des Fluches. Jesus fordert seine Jünger auf, nehmt euer Kreuz auf euch. Es war keine Bagatelle. Es war nicht einfach nur, hey, hängt euch auch ein Kreuzchen um den Hals, das ist so cool. Nee, das war es nicht. Er machte die krasseste Aussage und Ansage an seine Jünger und Nachfolger, die man machen konnte. Jesus nachzufolgen war nichts, wo man sich leicht drauf einlassen würde. Wer wollte schon als Verbrecher sterben? Wer wollte aus dem Volk ausgestoßen, verflucht enden? Wer wollte das schon? Das war der Ernst der Situation. Und dabei reden wir noch nicht über die furchtbaren Schmerzen, die Beschämung, hilflos und nackt an diesem Pfahl zu hängen und ein Schauspiel für die Massen zu sein. stundenlang angegafft zu werden. Jede Körperregung, jeden Schmerz, jede Absonderung des Körpers mit zu anzusehen und ausgestellt zu sein. Welche Stellen sprechen in der Bibel davon, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen sollen? In den synoptischen Evangelien gibt es mehrere Stellen. Eine Stelle ist besonders markant, die kommt bei allen dreien vor. Also die synoptischen Evangelien sind Matthäus, Markus, Lukas. Ja. Und zwar, das erste ist beim Petrusbekenntnis. Dort ist es ja so, dass Jesus die Jünger fragt, hey Leute, was hört ihr eigentlich, was meinen die Leute, wer ich bin? Ihr hört ja viel mit bei den Leuten, was sagen die denn? Und dann sagen sie es und dann sagt er, dann fragt er sie, ja, wie sieht es denn bei euch aus? Wer bin ich denn für euch? Und dann platzt ja Petrus in seiner urtümlichen Art heraus, du bist der Christus, der Sohn Gottes. Und dann spricht dann Jesus davon, dass er nach Jerusalem gehen muss und sterben muss. Und Petrus dann wieder, das geschehe dir nicht. Und dann Jesus, geh hinter mich, Satan. Du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Und dann kommt ja dann diese Stelle, die wir dann lesen, wo es heißt, wenn jemand mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Parallelstellen Markus 8, 34 und Lukas 9, 23. Ja, dort finden sich diese drei Positivaussagen. Wer mir nachfolgen will oder nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Das ist eine Positivaussage. Wenn du das machen willst, dann mach das. Wenn jemand mir nachfolgen will, sagt Jesus, dann muss er sich absolut verleugnen. Er hat nichts mehr mit sich, seinem alten Leben, mit seinen alten Wegen und mit seinem alten Verhalten zu tun. Er muss sein Kreuz aufnehmen, das heißt aufheben, er muss es tragen. Und er muss mir nachkommen, er muss mir hinterhergehen. Und alle drei Begriffe, und das ist auffallend, sind im Imperativ. Imperativ ist die Befehlsform. Das heißt, sobald jemand sich entscheidet, Jesus nachzufolgen, übernimmt Jesus das Kommando. Hat er das Kommando, nicht mehr wir. Jesus sagt dann bei zwei anderen Gelegenheiten das Ganze im negativen Sinn, nämlich bei der Aussendung der 12 Jünger. Jesus sendet die 12 Jünger aus und er gibt ihnen quasi so eine geistliche Ration mit. Er rüstet sie aus mit Anweisungen, macht das und das und das und wenn er dahin kommt, dann macht das und wenn sie euch nicht aufnehmen, dann geht raus und so weiter und so fort. Das ist alles in dem Kontext, aber die Aussendungsrede Jesu entwickelt sich vom ursprünglichen ich sende euch nach Galiläa, entwickelt sich immer mehr in diese Rede, die eigentlich für alle Zeiten gilt, für alle Jünger, für alle Nachfolger, die einmal in seinem Namen hinausgehen werden, Jünger zu machen. Und wir sind ja alle gerufen, Jünger zu machen. Er sagt dann in Matthäus 10, 38, wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Das ist eine Negativaussage. Wer das nicht tut, ist nicht. Jesus macht deutlich, dass wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und nicht ihm hinterhergeht, ihn nicht versucht als Vorbild und als Leiter und als Herrn anzunehmen, dass der Jesus nicht würdig ist. Dieses würdig ist das griechische Wort axios, bedeutet eigentlich passend. Wir sind nicht passend für Jesus, für den Dienst für Jesus, für die Nachfolge Jesu, für die Gemeinde Jesu, für das Reich Gottes Jesu, wenn wir das nicht tun. Er passt nicht zu Jesus, weil Jesus selbst sein Kreuz auf sich nahm, was eigentlich unser Kreuz ist. Wenn wir nicht bereit sind, dasselbe zu tun, dann haben wir nicht begriffen, was er für uns getan hat. Dann passen wir nicht zu ihm in sein Reich. Also das ist bei der Aussendung der Zwölf. Dann sagt Jesus es allen. Es geht um die allgemeine Nachfolge des Volkes. Da ist eine weitere Situation. Jesus ist unterwegs und das Volk läuft ihm hinterher, viel Volks, weil Jesus hat ja viel getan, viele Wunder getan, und sie sind hinter ihm her, weil sie ihn als Lehrer und als Heiler wollen. Vor allen Dingen als Heiler und je nachdem noch als Versorger, weil er hat schon Leute mit Brot und Fisch versorgt in unglaublichen Massen. Und so einem läuft man gerne hinterher. Aber Jesus macht deutlich, wer er eigentlich ist und was Nachfolge eigentlich bedeutet. Dass es eben mehr ist, als nur von ihm etwas zu nehmen. Er sagt, und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Vorhin hatten wir, der ist meiner nicht würdig. Hier haben wir, kann nicht mein Jünger sein. Der kann nicht mein Jünger werden. Die Bedingungen sind dieselben, aber die Aussage ist eine etwas andere. Hier steht für kann nicht u dynatai. Das dynatai, das kennt ihr vielleicht, ich habe es gelegentlich schon mal gesagt, da gibt es ein Hauptwort, ein Substantiv, dynamis, ja, Kraft, Power. Wer das nicht tut, wer nicht Jesus, wer das Kreuz nicht aufnimmt und ihm nachkommt, der hat nicht die Power, der hat nicht die Kraft, der hat nicht die Berechtigung, Jesus nachzufolgen. Ja, es fehlt ihm am Elementaren. Er ist nicht mit Jesus gestorben und damit auch nicht mit ihm auferstanden. Das ist das Wesentliche. Die Auferstehungskraft Jesu ist nicht in ihm. Natürlich wissen wir, Jesus sagt es hier, den unmittelbar Nachfolgenden, und die Auferstehungskraft Jesu war noch nicht gekommen, denn er war noch nicht auferstanden. Aber vom Grundgedanken, das ist das, worauf ihr euch einlasst, ich werde sterben, ich werde auferstehen und dann wird die Auferstehungskraft in euch sein. Wer das Kreuz auf sich nimmt, wer mit mir stirbt, der wird die Auferstehungskraft haben. Der hat dann auch die Kraft und die Power und die Dynamis in seinem Leben, um tatsächlich mein Jünger sein zu können. Dass Jesus uns das vorgemacht hat, sein Kreuz auf sich zu nehmen, zu sterben, das sehen wir dann in der Kreuzigung bzw. davor. Und so haben wir jetzt mal einen kurzen, groben, geschichtlichen und biblischen Überblick bekommen über das Thema, was das Kreuz an und für sich und das Sterben, das Kreuz auf sich nehmen, was es eigentlich bedeutet. Die Frage ist nun, was bedeutet es denn praktisch für uns, das Kreuz auf uns zu nehmen? Wir haben gesehen, dass das Kreuz ein Tötungsinstrument ist. Jesus sagt uns, sei bereit zu sterben. Bist du bereit zu sterben? Dieses Sterben kann bedeuten Sterben im geistlich-persönlichen Sinne und kann bedeuten Sterben im physischen Sinne. Auf den physischen Sinn will ich heute Morgen nicht so eingehen. Ich will mehr auf den persönlich-geistlichen Sinn eingehen. Der alte, sündige Mensch muss sterben, wenn ein neuer geboren werden soll. Dieses Sterben beginnt mit unserer Bekehrung und Taufe. Und wir haben das neulich zelebriert, eine Taufe. Jemand wird in das Wassergrab hineingetan als Symbol für sein Einswerden mit Jesu Tod. Und er kommt aus dem Wassergrab heraus als Symbol für das Einswerden mit der Auferstehung Jesu. Und so könnte man sagen, ja gut, dann ist ja alles gemacht. Ich habe mich bekehrt, ich habe mich taufen lassen, ich merke auch, dass die Wiedergeburt passiert ist, ich merke, dass in meinem Leben was Neues ist, jetzt ist ja alles gut. Kreuzigung ist passiert. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Aber es geht dann halt jeden Tag weiter, dass wir uns für gestorben halten. Paulus sagt im Römerbrief, so haltet euch nun für der Sünde gestorben. Lasst die Sünde nicht herrschen über euren sterblichen Leib, über den Leib, den ihr schon gekreuzigt habt. Lasst es nicht zu. Es ist ein tägliches Sterben, ein tägliches Leben aus dieser Realität, die entstanden ist, dass wir einmal unser Leben in den Tod gegeben haben, dass wir jetzt aus dieser Realität heraus leben, dass wir gestorben sind, dass unser altes Leben gekreuzigt ist und dass wir ein neues Leben haben und aus diesem neuen Leben heraus leben. Heute, um aber dieses aus dem Gekreuzigtsein heraus leben zu können, braucht es noch einen Schritt davor. Den haben wir auch schon ein bisschen zumindest mal angesprochen, aber noch nicht angeguckt. Heute ist viel von Selbstannahme die Rede. Kennt ihr den Begriff? Ja, kennen wir sehr gut. Ich habe mal, weil ich meinem eigenen Bibelprogramm nicht getraut habe, habe ich mal den Bibelserver bemüht. Ja, kann man machen, www.bibelserver.de. Und da sind alle deutschen die meisten deutsch verfügbaren Bibeln drauf. Und habe alle Bibeln suchen lassen nach Selbstannahme. Habe ich was gefunden? Was denkt ihr? Kann man da sowas finden? Den Begriff Selbstannahme? Kann man nicht finden. Nun, man findet auch nicht den Begriff Selbstverleugnung. Aber man findet, verleugne dich selbst. Aber man findet auf der anderen Seite nicht, nimm dich selber an. Das Thema Selbstannahme findet sich im Prinzip nicht in der Bibel. Es findet sich Selbstverleugnung. Verleugne dich selber. Dieses Thema, dieses Wort Selbstverleugnung heißt im Griechischen Arneomai, das kommt in Lukas vor, und in Matthäus und Markus kommt Aparneomai vor. Also, und es ist so, das Ab heißt im Prinzip weg von. Also im Prinzip ist Aparneomai eine Verstärkung von Arneomai. Arneomai heißt sich selber verleugnen. Aparneomai heißt sich selber von sich weg verleugnen. Es ist eine Verstärkung. Und es bedeutet ein sich vollständig von sich selbst distanzieren. Absolut nichts mehr mit sich selber zu tun haben zu wollen. So, das müssen wir erstmal auf uns wirken lassen, in uns sacken lassen. Sich von uns selber absolut zu distanzieren und nichts mehr mit uns selber zu tun haben wollen. Das ist dieses Aparneomai. Ich denke, das bezieht sich vor allem auf das alte Leben, die alte Natur, den alten Menschen, die sündhafte Natur, dass wir mit dieser Natur nichts mehr zu tun haben wollen. Und sollen, dass wir diese Natur völlig verleugnen sollen. Der alte Mensch war per Definition Gott. Der alte Mensch war per Definition Gott. Wusstet ihr das? Denn der alte Mensch ist dadurch entstanden, dass er in der Rebellion gegen Gott, im Seinwollen wie Gott, zu seinem eigenen Gott geworden ist. Wenn du nicht unter der Herrschaft Jesu bist, dann bist du dein eigener Gott. dann bist du deinem eigenen Wollen und Weh ausgeliefert, auf Gedeih und Verderb. Und ich würde sagen, auf Verderb. Dementsprechend gibt es auch nichts Wichtigeres als dich und das, was du willst. Und du drehst dich um dich selber. Weil du bist Gott. Und wenn du Gott bist, dann kann es nichts Wichtigeres geben als dich in deinem Leben. Und alles andere leidet letztendlich unter deiner Selbstzentriertheit, unter deinem selber Gottsein. Deshalb sagt Jesus, wer mir nachfolgen will, wer mich als Herrn haben will, der muss sein Selbst, seinen Willen, sein Ego vom Thron stoßen. In Lukas 9, 23 haben wir dann die Konkretisierung dieses das Kreuz auf sich nehmen. Dort heißt es nämlich, der nehme sein Kreuz auf sich täglich, jeden Tag. Paulus sagt im Galaterbrief im Auftrag Gottes Folgendes. Galater 5, 16, 17 heißt es. Ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Der tägliche Kampf, den wir ausfechten, ist zwischen Geist und Fleisch, zwischen geistlichen Menschen und dem fleischlichen Menschen. Jeden Tag, wenn wir aufstehen, müssen wir uns bewusst sein, es geht in den Kampf. Und dieser Kampf ist ununterbrochen. Da gibt es keine Pause, keine Ruhezeit, keine Erholung. Keine Pause, keine Ruhezeit, keine Erholung. Und wo dieser Kampf sich abspielt, sagt Paulus dann auch in Galater 19, 21, offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Es sind Unzucht. Und das bedeutet alle außereheliche Sexualität jedweder Form. Also vorehelicher Sex, außerehelicher Sex. Und außerehelicher Sex kann vieles bedeuten, bis hin halt zum Genuss von Pornografie. Und ich vermute, dass wir Männer da letztendlich alle oder die meisten von uns immer wieder in diese Geschichte reinfallen und diesen Kampf fechten müssen. Der Kampf beginnt in unseren Gedanken, die Gedanken der Lust und des Verlangens zu kontrollieren, zu beherrschen. Er wird dann zuallererst mit unseren Augen ausgefochten, wo wir unsere Augen lenken sollen und eben ihnen Bestimmtes vorenthalten und nicht erlauben sollen. Und die letzte Linie des Kampfes ist dann die Tat, wo wir sagen müssen, ich darf das nicht tun, selbst wenn ich diese Gedanken habe, selbst wenn die Augen mir irgendwie mich verrückt machen, ich darf das nicht tun. Das nächste ist Unreinheit. Unreinheit ist alles, was an Sünde uns verunreinigt. Und dazu gehört im Prinzip so ziemlich alles, was Sünde ist. Sünde verunreinigt uns. Sünde ist nicht einfach nur, dass wir irgendwie eine Bagatelle irgendwie... Das ist es nicht. Sünde verunreinigt immer. Wenn wir lügen, wenn wir betrügen, die Eltern nicht ehren, habgierig auf andere Leute hab und gut schauen, dann verunreinigt uns das. Unser Leben, unser Herz wird dadurch verunreinigt. Ausschweifung. Das heißt, ungezügelte Lust, Exzesse, Zügellosigkeit, Lüsternheit, Übermut, Unverschämtheit, Schamlosigkeit, Frechheit, all das verbirgt sich hinter diesem Begriff Ausschweifung. Das können ausgelebte Süchte sein, wo wir den Konsum von etwas nicht mehr im Griff haben. Und das kann alles Mögliche sein, wo wo etwas uns mehr im Griff hat, als wir es immer wieder brauchen, immer wieder haben müssen und ohne es nicht leben können. Götzendienst. Götzendienst ist das, wo wir meinen, Gott allein genügt mir nicht. Er allein kann nicht Zentrum meines Lebens sein. Wo wir dann noch etwas anderes, was uns Erfüllung bringt, ins Leben holen. Wo wir, eigentlich ist unser Leben schon voll. Wir haben einen Job, wir sind in der Gemeinde, wir haben Familie, wir haben Kinder. Aber irgendwie meinen wir, müssten noch irgendetwas in unser Leben bringen, was uns endlich Zufriedenheit bringt. Ein Hobby oder irgendwas. Wir jagen dem nach. Und das setzt sich letztendlich neben Gott. Götzendienst ist nicht Gott auf die Seite. Das ist Abgötterei. Götzendienst ist Gott und. Zauberei. Bei Zauberei steht übrigens das griechische Wort Pharmakeia, also Pharmazie. Und es bedeutet, also dahinter, es geht um die Verwendung von Drogen im Zusammenhang mit okkulten Praktiken. Also, dass man Halluzinogene benutzt oder sowas, also irgendwelche Drogen, um in einen Rauschzustand zu kommen, um irgendetwas dann in diesem Rauschzustand mit sich mit irgendwelchen Geistern und so weiter zu verbinden, sich zu öffnen, je nachdem. Ich denke, das ist bei uns wahrscheinlich am wenigsten der Fall. Wo es der Fall wäre, müssten wir wirklich aufpassen und umkehren. Und dann kommen Begriffe, die man so im Prinzip, die sehr stark mit uns selber zu tun haben und auch im zwischenmenschlichen Bereich, da ist zum Beispiel Feindschaft, Hass. Man kann natürlich auch Hass auf sich selber haben, aber in der Regel ist Feindschaft etwas, was man nach außen trägt. Hader, Streit, Zankerei, Eifersucht. Eifersucht ist eine neidische und streitsüchtige Rivalität. Eine neidische und streitsüchtige Rivalität, die daraus hervorkommt, dass man jemandem etwas neidet, eine Position oder irgendetwas, etwas, was er erreicht hat oder was er besitzt, neidet und irgendwie sich dann daran reibt und mit dem Person, je nachdem, Streitereien anfängt oder einfach seinen Neid auslebt. Zornausbrüche, Grimmigkeit, Empörung, Zorn. Selbstsüchteleien, Streit, Zwietracht, ja, Selbstsucht. Selbstsucht führt zu Selbstsüchtigkeit, zum Ausleben dieser Selbstsucht. Und letztendlich, wenn es um mich geht, dann werden in die Selbstsucht andere hineingezogen, weil die müssen dann meine Selbstsucht befriedigen. Und wenn sie das nicht tun, dann werden sie zu Opfern meiner Selbstsucht. Zwistigkeiten, das heißt Spaltung, Aufruhr. Parteiungen, das heißt Meinungsverschiedenheiten, die sich aus der Vielfalt der Meinungen und Ziele ergeben. Ja, wir sind, da sieht man ein Stück weit, Zwistigkeiten ist der Anfang und dann kommt es zu Parteiungen. Manches ist so eine richtige Entwicklungsfolge von Dingen, die sich da abspielen. Und als letztes hier in dieser Reihe Neidereien. Das heißt Missgunst und boshafte Eifersucht. Da ist nicht nur Eifersucht, sondern boshafte Eifersucht steckt dahinter. Und zum Abschluss der Liste haben wir nochmal praktische Kampfplätze, die zuerst mit uns zu tun haben und wo der eine aus dem anderen dann folgt, nämlich Trinkgelage und Völlerei, Feiern, Randalieren. Ich denke, auch da können wir sagen, okay, aller Wahrscheinlichkeit nach, ich habe hier noch keine Trinkgelage gesehen und randaliert hat auch noch niemand. Aber manches fängt ganz klein an in unserem Leben. Und es wird dann immer schlimmer. Wenn wir diese Dinge anschauen, dann haben sie immer mit uns als Einzelnen zu tun. Ich komme zu kurz und werde übersehen. Kennt jemand das? Ich komme zu kurz und werde übersehen. Ich habe nicht, was der andere hat. Ich würde sagen, das ist die allgemeinste Form dieser Ausprägung, dieser Liste, die wir da hatten. Der andere hat doch das und das und ich, Armer, hab's nicht. Ich hätte gerne auch so einen tollen Mann. Oder ich hätte gerne auch so eine Familie. Da kann man sogar eine tolle Familie haben, aber man sieht eine andere Familie, die noch toller ist und denkt, ja, wenn wir es so schön hätten wie die, dann ging es uns auch so gut wie denen. Oder? Ich will meine Meinung und meine Ideen verwirklichen. Hey, ich habe so coole Ideen. Ich habe so, also wenn ich mich nur ein bisschen konzentriere und hinhocke, dann sprudelt es bei mir nur. Und wenn ich all das nur tun könnte, das wäre so cool. Aber ich darf ja nicht, mich lässt man nicht. Ich will, dass das, was ich mir vorstelle, passiert. Übrigens, ich habe die besseren Ideen. Und, nur um es zu sagen, ich habe auch den größeren Weitblick, Überblick und den tieferen Durchblick als jeder andere. Man muss doch eigentlich auf mich hören. Oder ein Gedanke, den niemand so laut äußern würde, aber aus dem heraus man durchaus auch handeln kann. Mein Dienst ist besser, wichtiger, ernstzunehmender als der anderen. Ja, ihr seht, ich habe mal ein bisschen die Gemeindesituation mehr ins Blickfeld genommen, weil hier sind wir untereinander und hier tangiert es uns. Aber das kann man natürlich, diese Liste kann man auch auf den anderen zwischenmenschlichen Bereich anwenden. Wenn unser unbefriedigtes Ego nicht befriedigt wird, dann will es sich selbst befriedigen durch die Dinge, die wir gerade angeschaut haben. Du willst dich belohnen, wenn niemand dich belohnt, indem du dir dies oder jenes gönnst. Das steht mir jetzt einfach zu. Das habe ich jetzt einfach verdient. Manche großen Männer sind schon gefallen in dieser Situation. Eines meiner großen Vorbilder oder jemand, den ich sehr geschätzt habe, ist Ravi Zacharias, der nach seinem Tod, wo es rausgekommen ist, dass er ein Doppelleben gelebt hat, was je nachdem genau diesen Aspekt hatte. Ich bin ja für Gott viel unterwegs und niemand sieht wirklich, was ich für Gott tue, also muss ich mich selber belohnen. Eine düstere Seite seines Lebens wurde offenbar. Du willst dich trösten, wenn niemand dich tröstet. Und das mündet in Selbstbefriedigung und kann in Trinkgelagen und in Aggression etc. enden. Selbstbefriedigung nicht nur im sexuellen Bereich, ja? Bitte versteht mich da nicht falsch. Selbstbefriedigung ist überall da, wo ich selber mein Bedürfnis nach innerer Fülle, nach Erfüllung, zur Ruhe kommen, nach Frieden, nach Ganzheit, nach Wohlsein, wo ich das selber befriedige, mit welchen Mitteln auch immer. Ich denke, die einen oder anderen Gedanken kennen wir. Unser Kreuz auf uns zu nehmen, heißt, diese Gedanken in den Tod zu geben, sie sterben zu lassen. Paulus sagt den Galatern, von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher gesagt habe, dass die sowas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Menschen, die all das tun, was wir bisher aus dem Galatertext angeschaut haben, können und werden nicht in die Gegenwart Gottes kommen. Denn dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Menschen, die all das, wir haben die Leidenschaften und Begierden gekreuzigt, aber manchmal fallen sie wieder runter. Ja, das ist das andere. Da ist auch schon was runtergefallen, was da reingesteckt worden ist. Und so ist es in unserem Leben auch. Wir können unsere Begierden und Leidenschaften gekreuzigt haben, aber irgendwie zappeln die da an dem Kreuz rum. Und dann fallen sie runter und machen sie wieder selbstständig. Und wir haben die Aufgabe, sie zu nehmen und gnaden- und rücksichtslos wieder hochzuheben und hinzunageln und diesmal fester hinzunageln als vorher mit aller Selbstverleugnung, die uns möglich ist. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, indem wir einander herausfordern, einander beneiden. Paulus sagt hier, lasst uns nicht zu solchen werden, die vergeblicher leeren Ehre sind. Ja, das ist eine Geschichte, die ein bisschen schwer zu übersetzen ist. Ja, wir sollen nicht zu solchen werden, die erfüllt sind von leerer Ehre, von dieser Ehrsucht, die leer ist, die nichts bringt. Ruhm und Ehrsucht sind Auswirkungen des Stolzes des gefallenen Menschen. Wenn wir den Stolz nicht kreuzigen, dann führt das dazu, dass wir andere herausfordern und auf andere eifersüchtig werden. Wenn wir in dieser Gemeinde vorwärts gehen wollen, dann müssen wir alle lernen, uns selbst zu verleugnen. Dann müssen wir alle lernen, unser Kreuz zu tragen und dem zu folgen, was Jesus uns sagt. Sei dies im grundsätzlichen geistlichen Leben, indem wir auf sein Wort hören, indem wir Vergebung leben, weil sie das Einzige ist, was uns zusammenhält, indem wir uns ermahnen und korrigieren lassen, denn wenn das Ego gekreuzigt ist, dann ist niemand, der sich dagegen wehrt, ermahnt und korrigiert zu werden. Dann können wir Ermahnung und Korrektur annehmen. Indem wir uns unterordnen, weil wir uns nicht mehr so wichtig nehmen. Es nicht mehr um uns geht. Indem wir bereit sind, einfache Dienste zu tun, weil sie getan werden müssen und es nicht um unser Ansehen geht. Indem wir bereit sind, unsere Bequemlichkeit abzulegen, weil wir uns nicht selbst belohnen und uns selbst pflegen müssen. Mich hat das Family Meeting gestresst. Warum? Weil es immer später wurde. Noch dringende Beiträge da waren und ich auch das Gestresstsein der Beitragenden gespürt habe. Und auch den steigenden Unwillen, noch länger zuzuhören, von den Zuhörern empfunden habe. Noch mehr, obwohl es wichtig war, zu hören. Solche Situationen sind geeignet zu lernen, wie man sich selbst verleugnet, stirbt und Jesus nachfolgt. Wie man sich nicht ärgert, nicht zornig auf den Redenden oder die verantwortlichen Leiter wird, nicht denkt, dass man am liebsten schon im Bett wäre oder noch ein Feierabendbier genießen wollte oder sie auf seine geliebte Serie jetzt verzichten muss oder die Nacht nun etwas kürzer wird. Bei mir hat es bis zum anderen Tag gedauert, dass ich wieder irgendwie zurechtkam, bis ich mich zum Beispiel in die Liste fürs Pfingstcamp eingetragen habe, um dort einen Dienst zu tun. Es hat gedauert, mein Ego zu verleugnen und zu kreuzigen und zu sagen, ja, ich bin dabei. Wir müssen lernen, unser Kreuz zu tragen, wo es darum geht, Jesu Vision, seinen Willen für diese Gemeinde, für ihren Auftrag, für ihre Bestimmung zu erkennen und zu tun. Das hat viel damit zu tun, dass wir lernen, unser Kreuz zu tragen. Wenn jeder von uns eine andere Vision hat, dann werden wir nirgendwo hinkommen. Dann wird jeder in eine andere Richtung ziehen. Wenn wir aber eins sind, dann wird Gott uns lenken können und wird uns Gelingen geben und unser Gebet erhören und handeln. Amen. Und jetzt möchte ich euch bitten, aufzustehen. Ich möchte noch für uns beten. Und Vater, du siehst, wo wir alle wahrscheinlich genügend rote Lichter aufleuchten haben in unserem Leben, wo wir gemerkt haben, das gilt mir, da bin ich angesprochen. Und ich bitte dich drum, Jesus, dass du jedem Einzelnen da, wo er für sich sein rotes Licht oder seine ganze Galerie von Lichtern gesehen hat, ich bitte dich drum, dass du uns hilfst, all das, was uns jetzt klar geworden ist, wirklich dir zu überantworten und dir zu sagen, Jesus, das soll ans Kreuz. Ich will so nicht mehr leben. Ich will diese Gedanken nicht mehr haben. Ich will diese Wünsche, Begierden, Lüste, Sehnsüchte nicht mehr haben. Ich will wirklich diesem alten Leben, diesem alten Wesen, ich will das wirklich ans Kreuz heften. Nicht nur heften, sondern nageln. Mit dem dicksten Nageln, den es gibt. Jesus, komm du und setz du uns frei von all dem, was uns hindert, dir nachzufolgen. Was uns unpassend macht in der Nachfolge. Was uns kraftlos macht in der Nachfolge. Hilf du uns, Jesus, dass wir wirklich die Erlösung leben und aus dieser Kraft, die aus der Erlösung kommt, herausgehen und dir nachfolgen und deine Werke tun und deinen Willen tun und sichtbar wird, dieser Mensch trägt täglich sein Kreuz. Er ist ein Jesus-Nachfolger, der seiner selbst gestorben ist und den Willen seines Herrn tut. Ich bitte dich um deines Namens willen, hilf uns dabei. Amen.